Herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich. Mein heutiger Gast sagt von sich selbst, sie sei süchtig nach dem Nahen und Mittleren Osten. Sie ist die in München lebende Tochter eines Iraners und einer Deutschen, hat Orientalistik und Islamwissenschaft studiert, war jahrelang für die ARD als Korrespondentin im Iran, moderiert seit vielen Jahren den Weltspiegel und schreibt nebenbei Bücher über ihre Suchtregion, zuletzt den Nahostkomplex. Mit ihr möchte ich auf die Lage im Iran und auf die aktuelle Krise schauen. Herzlich willkommen, Nathalie Amiri.
Hallo.
Der Iran ist ja im wahren Wortsinn Ihr Vaterland. Nicht nur die Heimat Ihres Vaters, sondern Sie waren schon als Kleinkind dort. Sie haben Familie dort, Freunde, Arbeitskollegen. Wie empfinden Sie ganz persönlich, jetzt nicht als Journalistin, sondern Sie als Nathalie Amiri, die Lage im Moment?
Verheerend. Es ist, ich glaube, für die Menschen vor Ort gerade die Hölle auf Erden. Diese Unsicherheit, wie es weitergeht, ob sie mit diesem Regime weiterleben müssen, wonach es im Moment aussieht. Der Blackout, der Internet-Blackout, den es seit 28. Februar gibt, das Nicht-Kommunizieren der Menschen. Ich meine, es gibt 8 bis 9 Millionen Iranerinnen und Iraner in der Diaspora. Mhm. Die können gerade nicht kommunizieren mit ihren Familienangehörigen. Sie wissen nicht, ob das Haus noch steht. Sie wissen nicht, ob ihre Familie getroffen wurde. Und diese gesamte Aussichtslosigkeit und Perspektivlosigkeit, dass eigentlich nichts am Ende des Tunnels hell erscheint, das macht die Menschen im Iran, aber natürlich auch mich, die so viele Menschen dort kennt und dort ja mehr als 11 Jahre lang meines Lebens verbracht hat, sehr, sehr traurig.
Sie sagen, dass im Grunde die Kommunikation von außen abgeschnitten ist. Mhm. Wie lösen Sie das als Journalistin? Wie kommunizieren Sie über Social Media?
Leider bin ich auch als Journalistin keine Zauberin. Das heißt, ich habe auch nur die Möglichkeiten, die Bevölkerung hat. Und es geht eher darum, welche Möglichkeiten die Bevölkerung hat. Also es gibt Starlink, diese VPN-Tunnels durch das andere Satellitensystem von Musk, genau. Das sind aber illegale Receiver, die derjenige haben muss, die sehr, sehr teuer sind und von denen viele identifiziert worden sind, also geortet worden vom Regime und zerstört worden. Es gibt
Können Sie denn mit Ihren Kontakten kommunizieren, ohne die zu gefährden?
Oder? Das ist die Frage. Also, und das ist auch bei jedem Anruf, den ich versuche zu tätigen. Es gibt dann immer wieder VPN-Channels, es gibt technische Möglichkeiten, aber gefährde ich diese Person? Ich habe vor wenigen Tagen mit einem Kontakt in Teheran sehr, sehr intensiven Austausch gehabt. Er hat mir erzählt von den ganzen Basij-Checkpoints, wie die sich in ganz Teheran aufgestellt haben, mit wie viel
Milizen,
diese Schlägertrupps des Regimes, eine freiwilligen Organisation unter der Revolution. Er hatte mir das sehr detailliert erzählt und hat mir auch Bilder geschickt. Er hatte eine VPN sich gekauft und darüber kommuniziert, bis er dann schrieb, schreib mir auf keinen Fall mehr, kontaktiere mich nicht mehr. Sie haben mich identifiziert, ich habe eine SMS bekommen, ich habe auch den Text, hat er mir noch einen Screenshot gegeben, dass er identifiziert wurde, dass der Fall jetzt überprüft wurde. Und dann schickt er mir noch einen Screenshot von einem anonymen Anruf und seitdem habe ich nichts mehr gehört von ihm. Das heißt, bei jeder Kontaktaufnahme, selbst wenn es mir technisch gelingt, frage ich mich, gefährde ich nicht diese Person vor Ort und liefere sie dem Regime aus?
Ja. Sie selbst waren ja offensichtlich auch gefährdet, denn irgendwann in Ihrer Zeit als Korrespondentin kam dann die Nachricht vom Bundesnachrichtendienst, vom BND, Sie seien in Gefahr, eine Geisel zu werden, haben das Land verlassen und waren seitdem nicht mehr in Iran. Das ist ja für eine Journalistin, die ja auch Reporterin ist, die vor Ort sein muss, im Grunde ja eine geografische Amputation.
Ja, und normalerweise ist das nicht so sehr Thema, wenn ich in politischen Talkshows bin, aber diese Sendung heißt ja Phoenix persönlich Und ich muss Ihnen sagen, dass es sehr, sehr schwer ist für mich, dass ich oft träume davon, dass ich im Iran bin. Dass ich dann auch oft in dem Traum träume, dass die Revolutionsgarde mich erwischt und ich es nicht mehr schaffe zu fliehen. Aber natürlich gerade in so einer Gemengelage, wo Desinformation unglaublich auf allen Seiten groß ist, wo man kaum noch Kontakt hat zu seinen Kontakten, wo man nicht weiß, wie ist es gerade vor Ort. Mhm. Träumt man davon oder als Korrespondentin, das ist natürlich fast nicht nachvollziehbar für jemanden, der sagt, wieso willst du dann mitten in den Krieg? Aber natürlich will ich dort sein und berichten darüber, wie es den Menschen geht, wo die Raketen einschlagen, wie der Sicherheitsapparat fungiert, wie der Unterdrückungsapparat gerade massiv ausgebaut hat und die Menschen unterdrückt und einschüchtert. Und all das würde ich gerne berichten und man denkt schon über Möglichkeiten auch nach, sollte dieses Regime fallen, an welcher Grenze komme ich am schnellsten ins Land, mit welchen Gruppierungen und könnte ich dann vor Ort sein? Ich war 4 Tage nach dem Fall von Assad in Damaskus und bin über den Libanon alleine eingereist, auch im Zuge für das Buch, der Nahostkomplex. Und da war ich dann vor Ort gestanden und dann stand ich vor dem Präsidentenpalast. Und parallel dazu, dass ich gesprochen habe und über Instagram live gegangen bin, habe ich immer gedacht, wie wird es sein, wenn ich eines Tages vor dem Beit Rahbari, also dem Komplex des Revolutionsführers, stehe?
Aber ganz platt gefragt, können Sie sich das vorstellen in überschaubarer Zeit, dass das Regime fällt?
Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass das Regime fällt. Ich muss aber auch sagen, dass dieser Zustand für das Regime sehr, sehr fragil ist. Auch wenn Sie sich nach außen verkaufen als die Sieger, können Sie diese Strategie, die Sie ja sehr erfolgreich bis jetzt geführt haben, also diese asymmetrische Kriegsführung, indem Sie ja die Welt in einen Stresszustand versetzt haben, auch Trump und seine Regierung in einen Stresszustand versetzt haben, auch viele haben ja nicht damit gerechnet, dass die Islamische Republik zu so viel fähig ist und so lange überleben kann. Trotzdem sage ich, dass Sie diesen Zustand nicht lange überleben können. Also ginge jetzt der Krieg weiter, könnten Sie, glaube ich, nicht mehrere Monate auf diesem Level überleben.
Es gibt Nahost-Experten, die das anders beurteilen. Mhm. Die sagen, im Gegenteil, es ist möglicherweise so, dass es das Regime verlängert, dieser Druck von außen.
Also ich glaube, dass das Regime versucht zu überleben. Und das sieht man auch, wie sie jetzt auftreten bei den Verhandlungen. Sie zeigen sich schon kooperationsbereit. Ja, also so wie Ghalibaf, der Parlamentssprecher und jetzt Verhandlungsführer, auftritt in einem schicken Anzug. Ich nenne es den Scharra-Effekt. Also der Übergangspräsident Syriens ist ja auch vom radikalen Islamisten, gesuchten Terroristen, hat er sich gewandelt und wusste ganz genau, er muss so und so im Westen auftreten. Auf diese Position, auf diese Rolle hat sich Ghalibaf jahrelang vorbereitet. Er hat seit 2024 seine Leute in den Westen geschickt und hat schon immer auch seinen Namen gedroppt und hat gesagt, ich wäre die Figur für dann mal eine Phase, eine Periode nach Ayatollah Khamenei.
Und das ist der Sprecher des Parlaments und der Verhandlungsführer jetzt in Pakistan.
Genau.
In den Gesprächen.
Genau. Ein Mann aus dem innersten Apparat des Systems. Mhm. Er ist ein Revolutionsgardist, er gehört zur Revolutionsgarde, er ist im Grunde genommen der Repräsentant der Revolutionsgarde jetzt im Westen. Er steht nicht für Reformen, sondern er ist ein Instrument, um das System, vielleicht auch vom Religiösen in Zukunft losgelöst, aber um das System, die Machtelite zu erhalten.
Nun wurde uns ja transportiert, kommuniziert aus dem Iran, die neue Nummer 1 ist der Sohn von Khamenei. Mhm. Das heißt, zweifeln Sie das an, dass es die Nummer 1 jemand anderes ist oder gibt es da konkurrierende Machtzentren?
Also es gibt die Islamische Republik und der Machtapparat ist kein monolithischer Block, der mit einer Stimme gesprochen hat, noch nie. Es gab schon immer konkurrierende Gruppierungen. Ich würde aber nicht sagen, dass Mujtaba Khamenei, also der gewählte Revolutionsführer, in großer Konkurrenz steht zu Ghalibaf, denn von Mujtaba Khamenei haben wir seit Tag 1 nichts mehr gehört.
Es wird spekuliert, dass er möglicherweise verletzt ist, schwer verletzt
ist. Genau, schwer verletzt ist. Ich gehe auch davon aus, denn die Islamische Republik würde eher sprechfähig sein und in einem gesundheitlichen Zustand sein, vor die Kamera zu treten, dann hätte das Regime definitiv, um auch Stabilität zu suggerieren, das bereits eingesetzt. Das heißt, ich sehe Mujtaba Khamenei als keine große Konkurrenz zu Ghalibaf im Moment.
Wie teilt sich ansonsten die Machtstruktur auf? Ich meine, die Revolutionsgarden, die Milizen, von denen Sie eben sprachen, die Armee möglicherweise, wie würden Sie da das Kraftfeld im Moment beschreiben?
Ich würde sagen, dass die Revolutionsgarde, die da ja schon lange daran gearbeitet hat, die Macht zu übernehmen, die Macht übernommen hat. Wenn Sie sehen, wer jetzt das Sagen hat, Ahmad Wahidi, der Chef der Revolutionsgarde, war früher Verteidigungsminister. Ich habe ihn selber noch in Teheran auf einer Militärparade interviewt. Dann Ghalibaf aus dem Sicherheitsapparat und aus dem Militärapparat der Revolutionsgarde kommend. All diese neuen Männer sind keine Mullahs mehr, sondern sie sind Revolutionsgardisten. Das heißt, im Grunde genommen, auch wenn es noch niemand deklariert hat, könnte man schon davon sprechen, dass dieser Übergang von Gottesstaat zu Militärdiktatur schon passiert ist oder im Moment vonstatten geht.
Das heißt, Sie erwarten eigentlich keinen Machtkampf mehr, einen innersystemischen Machtkampf?
Also es gibt einen Machtkampf in Bezug auf den Westen. Das heißt, wie viel soll Ghalibaf oder darf Ghalibaf den USA zugestehen? Aber auch da ist es wieder mehrschichtiger, denn dieser Machtkampf ist auch sehr oft Teil der Propaganda und Teil der Verhandlungsstrategie. Das heißt, wenn ein Mohammad Ghalibaf auftaucht in Islamabad und dann sagt, naja, ich kann nicht 20 Jahre Urananreicherung jetzt akzeptieren, dass wir sie stoppen für 20 Jahre.
Sondern also biete 5 an.
Ich biete 5 an und sonst ansonsten kann ich das den Hardlinern in Teheran nicht verkaufen. Dann heißt es nicht, dass Ghalibaf kein Hardliner ist, sondern dass sie sich dieses Spiel böser Polizist, guter Polizist, dieser Bad Cop, Good Cop, aufgeteilt haben, die Personen. Und genau mit dieser Strategie fahren sie ja seit Jahren. Die Bevölkerung im Iran hat es schon lange aufgeschlüsselt und ist schon lange dahinter
gekommen. Trump hat uns ja gesagt, also es würden ihn die richtigen Leute schon anrufen aus Iran. Sind das dann solche Anrufe?
Kommt drauf an, wen Sie fragen. Also Ghalibaf ist eine der meist verhasstesten Figuren und Gesichter des Regimes in den Augen ein Großteil der Bevölkerung. Er ist einer der korruptesten Politiker und er war bekannt dafür. Seine Person steht für Korruption und auch für diese Doppelmoral, für diese Doppelspiel der Mächtigen in diesem System. Sein Sohn hat zum Beispiel in Kanada versucht, eine ständige Aufenthaltserlaubnis zu bekommen.
Wie viele Kinder
aus dem Machtapparat. Und das heißt, in den Augen einem Großteil der Bevölkerung ist Ghalibaf verhasst. Wenn Sie sagen, ist er ein guter Mann für das Regime, um zu überleben, ist er sicher keine schlechte Partie.
Es war ja immer die Rede davon, Regime Change, also der Wechsel des Systems in Iran. Danach sieht es ja nicht aus. Ich meine, die erste Reihe der Machthaber ist umgebracht worden, die zweite ist nachgerückt. Das ist ja nicht das, was die Bevölkerung will. Versagt da jetzt der Westen, wenn es im Grunde, wenn man es martialisch formuliert, wenn man das jetzt nicht durchzieht?
Kommt wieder drauf an, wenn Sie fragen. Viele viele Menschen im Iran haben Angst jetzt mit diesem Regime, das hochradikalisiert ist. Und wir sehen auf den Straßen überall Checkpoints und dieser Unterdrückungsapparat, der auch in den letzten Wochen dazu aufgerufen hat, seine Anhänger die Straßen zu besetzen. Das heißt, sie auch aufgerufen haben, im Grunde genommen Bürger gegen Bürger zu agieren. Wenn Sie die Menschen fragen, dann sagen sie, dann haben sie unglaublich Angst dafür, wie es weitergehen soll mit diesem Regime. Vor allen Dingen, wenn der Westen, also / Trump, einen Deal abschließt mit diesem Regime, das ja noch vor wenigen Wochen, also am 8. und 9. Januar diesen Jahres, die eigene Bevölkerung massakriert hat. 30.000, 40.000 Menschen sollen hingerichtet worden sein. Und natürlich ärgert sich jetzt die Bevölkerung, Iranerinnen und Iraner auch im Ausland darüber, dass die Schlagzeilen jetzt dominieren, dass ja dieses Regime fast schon, weil man so gegen Trump ist, dass dieses Regime ja unglaublich diplomatisch und eloquent und fast schon weise und vernünftig auftritt. Mhm. Das ärgert sehr, sehr viele, weil die Schlagzeilen eben nicht mehr sind, dieses Regime richtet hin, was sie gerade tun, und zwar Menschen, die protestiert haben im Januar. Dieses Regime hat sich ja inhaltlich nicht geändert, ideologisch auch nicht, ist nach wie vor korrupt und unterdrückt die Bevölkerung.
Ja, und ganz im Gegenteil, der iranische Staatsfunk meldet, dass jetzt 26 Millionen Menschen sich freiwillig dem Kriegsdienst angeschlossen hätten oder sich dafür gemeldet hätten.
Und nicht nur das, sogar in den Botschaften, hier, in den iranischen Botschaften in Europa, wird dazu aufgerufen.
Ist das blanke Propaganda oder ist da möglicherweise doch ein Effekt, wie wir das ja oft erleben, wenn es Angriffe von außen gibt, gibt es eine Solidarisierung mit dem System, selbst wenn es ein verhasstes System ist?
Ich kann Ihnen das nicht mit Fakten mitteilen, weil es einfach keine Umfragen gibt. Mhm. Ich kann Ihnen nur von meinen Gesprächen mit Menschen sagen, dass ich nicht gehört habe, dass Menschen sich jetzt im Iran, die gegen das Regime waren, hinter dieses Regime stellen. Aber was passiert ist im Laufe der letzten Wochen, nachdem dann auch zum Schluss noch die Infrastruktur massiv getroffen wurde, nachdem 5.000 Fabriken und Firmen zerstört worden sind, 2 Millionen Arbeitsplätze dadurch einfach nicht mehr existieren. Die Menschen ja sowieso, also die Wirtschaft im Iran war ja sowieso schon davor im freien Fall, dass dann große Teile, die vielleicht sogar am Anfang für den Krieg waren, die sich gefreut haben, dass Ayatollah Khamenei getötet wurde. Eine Frau hat mir geschrieben, hat mir eine Sprachnachricht geschickt und sie hat mir gesagt, plötzlich hat sie lautes Schreien gehört, aber so freudiges Schreien. Und sie sagte, bevor sie fragte, was ist los und auf die Straße ging, sagte sie, sie haben Khamenei getötet. Das heißt, diese Anfangseuphorie, es kann dazu führen, dass es schnell vielleicht zu einem Regime-Change kommt, die gibt es nicht mehr. Weil die Menschen wissen, die Infrastruktur wurde getroffen, das Land wurde massiv zerstört, es fehlen Arbeitsplätze. Sie haben ja sowieso schon eine wirtschaftliche katastrophale Lage, in der sie leben müssen.
Wie katastrophal ist die? Wir haben jetzt gerade Meldungen bekommen, dass die Zentralbank davon ausgeht, dass es eine Inflation von 150-180% geben könne. Mhm. Ich habe das nochmal nachgeschlagen. Sie hatten das in Ihrem Buch auch erwähnt. Ein US-Dollar kostete 1979 bei Übernahme des Mullah-Regimes 70 Rial. Jetzt aktuell ist er bei 1,3 Millionen. Mhm. Also die Inflation war ja schon im Januar ein großes Thema bei den Händlern. Und da waren es 50% und jetzt sind es...
Ja, jetzt liegen sie also bei Lebensmittelpreisen teilweise über 100%. Der Reispreis hat sich versiebenfacht. Also wenn ich bin ja 2011, ich hatte 2005 bis 2011 im Iran durchgehend gelebt und habe dann so mein letztes Geld gewechselt. Deswegen weiß ich noch, wie hoch der Wechselkurs so genau war. Und der lag zum Dollar, also ein Dollar waren 1.350 Tuman. Jetzt liegt der Dollar bei 160.000 Tuman. Mhm. Die Menschen können sich gar nichts mehr leisten. Es ist also, wenn Sie mir sagen, zum Beispiel den Preis von Bananen, diese Millionen, die Sie mir aufzählen, ich komme gar nicht mehr hin, also nach mit der Umrechnung, die Mittelschicht ist schon davor im Grunde genommen verschwunden gewesen und ist unter die Armutsgrenze gerutscht. Aber das, was der Krieg noch mal ausgelöst hat, ist verheerend. Und nicht nur für die Bevölkerung der Zustand, sondern Sie sagten es ja selbst, die Zentralbank hat vor hoher Inflation gewarnt und dem Regime allein durch die Blockade jetzt, durch die Amerikaner der Meerenge von Hormuz, entgehen pro Tag mehr als 440 Millionen Dollar. Pro Tag. Das heißt, es kommt auch kein Geld mehr in die Kassen. Das heißt, es kann auch gar kein Arbeitslosengeld mehr gezahlt werden, weil ja die Kassen leer sind.
Das hat im Januar dazu geführt, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind und protestiert haben bei Lebensgefahr. Jetzt würden Sie wahrscheinlich sagen, ist das eher unwahrscheinlich in der jetzigen Situation, weil das Regime noch radikaler vorgehen würde? Oder besteht jetzt die Möglichkeit, dass, wenn die wirtschaftliche Situation noch mal prekärer wird, dass die Menschen wieder auf die Straße gehen?
Es kommt darauf an, wie dominant das Regime auf den Straßen noch existiert. Jetzt, im Moment, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, weil sie die Straßen absichtlich, aus strategischen Gründen, nicht nur Propaganda zu zeigen, wir haben viele Anhänger und wir sind stabil als Regime und haben Legitimität vom Volk, sondern sie besetzen die Straßen, damit ein Großteil der Bevölkerung, der ja gegen dieses Regime ist, nicht auf die Straße kommen kann. Und sie schüchtern schon per SMS die Menschen ein. Es gibt, ich habe es kurz erwähnt, Hinrichtungen von Protestierenden, um einzuschüchtern, um den Menschen zu signalisieren, traut ihr euch auf die Straße, werdet ihr hingerichtet.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass anfangs 80% des Regimes ideologisch war, 20% Opportunisten, heute sei es umgekehrt. Aber in der Brutalität der Unterdrückung werden die beiden Gruppen sich nicht unterscheiden.
Die Brutalität liegt auf Seiten des Regimes. Und die haben alles in der Hand. Die haben die Waffen, die haben die Macht und die haben diese radikalen Anhänger, die einfach morden. Und wir haben es gesehen im Januar. Und ich habe bei den Protesten 17, 18 war ich noch Korrespondentin im Iran. Ich habe die Studentenproteste gesehen. Ich habe 2009 die Grüne Bewegung gesehen. Die Menschen kommen mit blanken Händen auf die Straße. Und ein Ausspruch, weiß ich, kann ich mich so genau daran erinnern, der lautete, lasst uns nur einmal, einen Tag auf die Straße kommen und zeigen, wie viel wir sind, dann werdet ihr die Massen an Menschen sehen, die dieses Regime nicht mehr möchte. Und diese Möglichkeit haben sie nicht, weil, wir haben es gesehen, welches Regime richtet seine eigene Bevölkerung hin? Und die Brutalität dieses Regimes hat jetzt die ganze Welt gesehen, in der Form, wie sie agiert haben, dass sie befreundete Golfstaaten angegriffen haben, dass sie wild um sich geschossen haben. Und das ist vielleicht das einzige Positive, sagten mir Iranerinnen und Iraner, dass jetzt die ganze Welt weiß, wie radikal dieses Regime ist.
Aber für die Bevölkerung hat der Angriff damit die Situation im Grunde verschlechtert.
Sie haben nichts gewonnen.
Sie zitieren ein unabhängiges niederländisches Institut, Gamaan, das ermittelt haben will, dass 70% der Menschen eine Fortführung der Islamischen Republik ablehnen und fast 90% die Demokratie befürworten. Das sind ja wirklich eindrucksvolle Zahlen. Was wäre denn nach Ihrer Einschätzung das notwendige Szenario für einen Wechsel des Regimes?
Sicher eine massive Aufrechterhaltung des Drucks, des wirtschaftlichen Drucks. Ich habe es gerade erwähnt, durch die Seeblockade entgeht dem Land die wichtigste Einnahme, die wichtigsten Exporteinnahmen und gleichzeitig haben die Amerikaner jetzt auch noch angekündigt, dass sie die Golfstaaten gefragt haben, ob sie für Reparationszahlungen die existierenden Gelder auf deren Konten einfrieren, zusätzlich zu den eingefrorenen Geldern des Regimes, die sie übrigens im Zuge der Verhandlungen ja auch noch frei handeln wollen. Ich denke, dass dieses Regime wenn es weiter wirtschaftlich in die Enge gedrängt wird und der israelische Geheimdienstchef vom Mossad, Barnea, hat vor einigen Tagen gesagt, wir werden nicht aufhören, bis dieses Regime fällt. Ich glaube nicht, dass sich, und deswegen wollen sie übrigens auch einen Deal, weil sie diesen Zustand nicht so lange aufrechterhalten können. Und ein Deal würde bedeuten, der Krieg würde aufhören, militärisch würden sie keine militärischen Fähigkeiten mehr verlieren, sie würden nicht mehr bombardiert werden. Sie könnten vor allen Dingen, sie wollen ja die Aufhebung der Sanktionen, zumindest einen Teil, und dann könnten sie sich wieder erholen und würden aber, so ist die Einschätzung derjenigen, die dieses Regime seit Jahren begleitet haben oder beobachtet haben, wieder genau darauf aufbauen, wo sie jetzt gestoppt haben.
Deutschland war ja lange Zeit stolz auf seine guten Kontakte zum Iran, vor allem starke wirtschaftlicher Kontakt. Spielt Deutschland irgendeine Rolle in diesem Spiel? Könnte es eine spielen, diplomatisch?
Immer wenn ich die Frage nach Deutschland bekomme, denke ich mir, okay, das können wir gleich skippen, weil es ist einfach Verschwendung von Sendezeit, weil Deutschland keine Rolle in dieser Region spielt.
Ist ja auch eine wichtige Antwort.
Also Geld können sie geben dann, wenn es um Wiederaufbau geht. Aber mehr in Bezug auf Verhandlungen, auf Strategie, spielt Deutschland keine Rolle.
Wer spielt eine Rolle? Ist es am Ende Trump?
Ja, es ist definitiv Trump. Ich sehe die Lage so, dass Trump aus diesem Krieg raus will. Es hat nicht funktioniert, so schnell ans Ziel zu kommen wie in Venezuela oder bei Assad. Man bemerkt auch eine gewisse, ich würde sagen, Säure, wenn es darum geht, wenn er um die Voraussagen der Israelis, wenn darüber gesprochen wird, weil er hat damit gerechnet, dass es schneller einen Regime-Change gibt, dass die Menschen auf die Straße kommen und dass es dann ganz schnell er diesen militärischen und diplomatischen Erfolg einheimsen kann. Ist nicht passiert. Also er will raus wegen den Midterms, wegen dem Druck, wirtschaftlichen Druck. Die WM steht kurz bevor. Es braucht da eine sichere, stabile Lage und man will sich ja nicht im Krieg befinden. Also Trump will raus. Die Iraner wollen raus, weil sie diesen Zustand, diesen militärischen und wirtschaftlichen auf Dauer nicht überleben werden. Der Einzige, der nicht raus will, weil die Gefahr ja noch nicht beseitigt ist, ist Netanyahu. Und die Frage ist, wie verhält sich Israel in den kommenden Tagen und Wochen? Ich gehe nicht davon aus, dass Israel einen Deal akzeptieren wird, sollte der Deal nicht implizieren, dass man das Atomprogramm stoppt, dass die 440 Kilogramm hoch angereichertes Uran außer Landes bringt, das Raketenprogramm stoppt und die regionale Einmischung in Form von Proxys und Hezbollah, Hamas, Houthis einstellt. Aber wenn das Regime tut, können sie sich nicht mehr absichern, was ja jetzt 47 Jahre lang funktioniert hat. Deswegen ist die Frage, wird diesen Bedingungen, die Amerika stellt im Moment, diese Maximalforderungen, dann ein Ghalibaf, auch wenn er der nächste Mann werden will, bereit sein, zuzustimmen.
Wir haben ja gelernt, dass das Schachspiel zwar aus Indien kommt, aber in Persien verfeinert wurde. Schah heißt der König, Schahmat ist der König ist tot. Trump ist eher jemand, der das ganze Schachbrett umwirft oder zumindest viele der Spielfiguren. Aber Sie sehen ihn jetzt nicht Schachmat in dieser Situation, dass er sich selber in eine fast nicht zu lösende Situation gebracht hat?
Trump. Da befindet er sich ja schon. Deswegen zieht er sich raus aus einem Krieg, den er begonnen hat und nichts gewonnen hat.
Erlauben Sie mir eine persönliche Frage noch zum Schluss. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass Sie eines Tages in den Iran zurückkehren wollen und in der Geburtsstadt Ihres Vaters ein Hotel aufmachen. Ist das noch ein bestehender Wunsch?
Ja. Und sollte das nicht klappen mit dem Regime Change, habe ich mir überlegt, werde ich einfach hier in Deutschland einen Ort der Begegnung zwischen den Kulturen aufmachen und das, was ich so sehr vermisse, hier irgendwann mal dann den Deutschen zeigen.
Vielen Dank für das Gespräch, Natalie Emiri. Das war Phoenix persönlich mit der Autorin und Nahost-Expertin Natalie Amiri. Vielen Dank für das Gespräch und vor allem vielen Dank für Ihr Interesse.